Grüße, liebe Community, und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des ETCG Audio Podcasts. Euer Smoke wieder am Podcast-Mikrofon und wieder mal nicht alleine. Heute sind meine Co-Moderatoren der Tobias Gamm.
Hallo.
Leon, Diriquai 101.
Moin.
Und erstmalig dabei Martina, aka Kailina.
Hi.
Heute befassen wir uns mit dem Rückblick der World Championship 2011 aus Amsterdam sowie den Änderungen der Bandliste für das neue Format im September 2011. Tobias und Martina waren als Judges auf der WM zugeteilt. Tobias bei den Side-Events und Martina in den Main-Event. Wie hat euch denn so die Weltmeisterschaft im Großen und Ganzen gefallen? Fangen wir bei Tobias an.
Gut, schön, das erste Mal ein Major-Event für Konami judgen zu können, wenn es dann halt gleich noch die Weltmeisterschaft ist, was ja im Endeffekt das höchst promovierte Event im TCG-UBO ist. Das ist natürlich total klasse. Was besser hätte sein können, war die Teilnehmerzahl. Im Main-Event waren, glaube ich, alle da. Aber bei den Side-Events hatten wir, glaube ich, nur so um die 450 Leute. Und wenn man sich das jetzt mal mit Berlin vergleicht, der anderen Weltmeisterschaft bisher, die in Europa stattgefunden hat, sind ja erst die beiden, wo über 1000 Leute, glaube ich, da waren, dann ist das halt ein bisschen ernüchternd.
Du darfst ja nicht außer Acht lassen, dass Amsterdam nicht gerade die billigste Stadt Europas ist.
Ja, das mag sein, aber man muss ja dort nicht jeden Abend trinken gehen, so wie die Judges.
Gehe ich also richtig in der Annahme, dass die Judges diesen gewissen Alkoholpegel brauchen, um das Event überhaupt ertragen zu können? Oder wie meinst du das?
Sag mal, liest du denn keine Artikel von Seoul? Also, was er dort schreibt, trifft... Nein. Also, nein. Judges trinken natürlich keinen Alkohol. Und rauchen auch nichts. Und ja.
Ich war schön zocken gehört, bis 2 Uhr nachts, um dann um 5:30 wieder aufzustehen.
Wie hast du denn so die Weltmeisterschaft erlebt?
Also bei uns waren alle Teilnehmer auch wirklich da, um genau zu sein, 26. Und daher, die Aufgaben sind ja ein bisschen anders, als wenn man die Side-Events mitmacht als Judge. Wir waren schon ganz gut beschäftigt. War auch recht angenehm, da die Spieler größtenteils sehr fair und freundlich miteinander umgegangen sind.
Wenn du jetzt meinst, wir waren alle gut beschäftigt, zielst du da besonders auf die Judges in den National Qualifiern ab?
Regionals, glaube ich, meinst du.
oder Regional Qualifiers, ja, von mir aus auch das. Stimmt, National Qualifier ergibt wenig Sinn.
Ich würde sagen, grüßen wir an dieser Stelle einfach mal freudig den Guardian, oder?
Auf jeden. Und auch, glaube ich, halt die anderen drei deutschen Judges und auch die ausländischen Judges da drin, die das ganze Wochenende über nur abgepimmelt haben und sich haben Token drucken lassen.
Auf die wir neidisch sind.
Ja, schon.
Leon, wie war es denn bei dir aus Zuschauersicht? Du hast die Coverage ja bestimmt mitverfolgt.
Ja, die Coverage habe ich in der Tat mitverfolgt. Nur im Nachhinein allerdings. Was ich sagen muss, die Featured Matches haben mir eigentlich gar nicht so richtig gefehlt. Also es war nicht so schlimm, dass sie gefehlt haben. Was mich bloß gestört hat, ich finde es schade, dass die Decklisten nicht online gekommen sind.
Ja, das ist halt ein Problem, was Shueisha darstellt. Für alle Leute, die es nicht wissen, Shueisha ist ein japanischer Manga-Verlag, der die Hauptrechte an Yu-Gi-Oh! Besitzt. Diese haben natürlich ein paar Klauseln, die ihnen gewisse Grundrechte einräumen. Zum Beispiel, dass sie exklusive Sachen abdrucken dürfen, unter anderem jetzt bei solchen Events die Listen oder aktuell, wie es jetzt im Fall ist, die Bandliste. Da ist Konami in seinem Handeln ein wenig eingeschränkt. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass die Coverage für die meisten ausreichend Informationen gegeben hat.
Schön viele Bilder sind drin. Die gleichen sich natürlich alle ziemlich, weil egal in welcher Runde man halt die Leute beim Spielen aufnimmt, die spielen halt trotzdem. Also war schon ein bisschen eintönig, aber zumindest wurden schön viele Bilder gemacht. Wenn man jetzt von der offiziellen Coverage auf der Konami-Seite mal ein bisschen weggeht, gebe ich mal so als Geheimtipp, abonniert einfach mal den guten Soul auf YouTube, der nennt sich dort Red Soul Warrior, da hat er auch ein paar tolle Videos auf seinem Kanal online gestellt. Das ist so ein bisschen mehr Underground und weil er dort mehr sagen darf als im Endeffekt auf der offiziellen Seite und die fetzen sehr viel mehr die Videos.
Was waren denn eure persönlichen Highlights von der Weltmeisterschaft?
Also für mich war es sehr interessant, statisch auf dem Main Event zu sein. Das hatte ich nämlich vorher nicht erwartet, als ich mich angemeldet habe. Und insofern hat mir das natürlich auch sehr gefallen.
Du wurdest halt schlichtweg, würde ich mal sagen, belohnt für die vielen Events, die du halt jetzt in doch recht kurzer Zeit für Konami gejudged hast, weil ich, also zumindest was jetzt die letzten 2 Jahre angeht, dürftest du von allen deutschen Schiedsrichtern auf dem meisten Major Event gewesen sein, ne?
Ich nehme es an, die anderen, die in Österreich waren, waren nicht auf den YCSs.
Genau.
Wobei ich auf 2 YCS auch nicht war.
Und ich weiß ja nicht, wie viele Frauen, wart ihr 2 Frauen im Main Event?
Ja, Stefania war auch dabei.
Ah, das ist natürlich auch mal was Besonderes. Das gab es, glaube ich, vorher auch noch nie, oder? Dass da mehr weibliche Judges im Main Event waren als männliche. Beziehungsweise, nein, es war ja ausgeglichen, wenn man den Head Judge noch dazu zählt, ne?
Mhm. Wir hatten halt 2 Pauls noch bei uns im Team. Einen Head Judge und einen Girl Judge.
Beide aus UK, ne? Nee, Quatsch, eine UK, der andere US-Amerikaner.
Genau.
Der Head Judge war ja US-Amerikaner. Also mein Highlight des Wochenendes war der René. Der René Frach, aka Spirit Lord. Die wunderbare Zahl hinter seinem Namen ist ja jetzt verschwunden, Gott sei Dank. Weil jetzt keiner mehr weiß, wie alt er eigentlich ist. Nein. Und zwar ist er mein Held des Wochenendes, weil als wir am Sonntag unsere Goodie Packs überreicht gekriegt haben, und dann verabschiedet wurden, war ich echt so dämlich und habe das auf dem Boden abgestellt. Dann wollten wir eine rauchen gehen, obwohl wir, Judges ja nicht rauchen. Auf jeden Fall habe ich dann eben nur meinen Rucksack aufgehabt und dann sind wir halt schon losgegangen, weil die anderen auch zum Bus los sind. Und natürlich stand der Beutel noch drin, was ich erst auf dem halben Weg zum Bus realisiert habe. Bin natürlich dann total fertig mit den Nerven zurückgerannt, weil man muss bedenken, da war die Utopia-Matte drin, 20 von den goldenen Weltmeisterschaftsboostern plus noch 2 Displays. Zum Glück hatte ich 3 schon an Daniel weitergegeben für die CSA-Turniere. Und man kann sich ja ausrechnen, was da an Gesamtwert noch drin war. Natürlich stand der Beutel dann auch nicht mehr drin, weil im Endeffekt war ja auch niemand mehr in der Halle. Bin dann natürlich total aufgelöst zum Bus zurück und war halt total glücklich, als dann im Endeffekt der René drin mir gesagt hat, dass er den Beutel mitgenommen hat. Da ist mir natürlich ein riesen Stein vom Herzen gefallen. Ich muss mich mal irgendwie noch bei ihm revanchieren, obwohl das wahrscheinlich gar nicht möglich ist in der Form. Ja, ausgeben oder so zumindest.
Ich wollte gerade schon sagen, wenn du schon so spendabel bist, dann hättest du auch das ganze Zeug mir geben können. Ich hätte mich da auch nicht beschwert.
Lass mich kurz überlegen, nein.
Bedenke die Möglichkeiten. Du kannst die nächsten Podcasts alle noch mitmoderieren.
Das ist es mir nicht wert.
Soll ich Peter irgendwas noch ausrichten von dir, wenn ich ihn das nächste Mal sehe? Ein Schlag in die Magengrube oder so?
Nein, Gewalt ist nicht meins.
Leon, was war dein Highlight?
Mein Highlight? Ich hatte gar kein Highlight. Es war alles toll an der Coverage. Alles.
Auch die fehlenden, also du hast doch vorhin gesagt, die fehlenden Featured Matches waren nicht so toll.
Da hast du recht. Ja.
Hast du nicht auch die Blocks vermisst?
Ja, das schon ein bisschen, aber wie gesagt, das ist halt nicht so aufgefallen, weil halt doch ziemlich viel an Content da war, sag ich jetzt mal.
Ja, man kann halt nur hoffen, dass irgendwann vielleicht Konami sich mal erbarmt mit uns und das doch wieder zulässt. Ich weiß, dem PJ und dem Soul brennt das total unter den Nägeln, mal wieder Blogs schreiben zu können, aber sie dürfen halt leider nicht.
Ja, man kann nur hoffen, dass sich da irgendwie eine Regelung findet. Ob das jetzt eine Regelung seitens Shueisha oder Konami ist, man weiß es nicht. Wer da jetzt letztendlich die Befehlsgewalt drüber hat. Aber ich denke, das wird sich demnächst alles aufklären. Wenn ich jetzt so zurückdenke, mein persönliches Highlight waren erstmal die 2 urlustigen Nächte mit dem Rest des Team Standalone, die ich auf dem Campingplatz verbringen durfte.
Ohne mich?
Ja, ohne dich. Du hattest ja auch ein schönes Judge Hotel und wir nicht.
Aber habt ihr nicht gefroren?
Nein, unser Bungalow, der war schön warm. Wir hatten Wolldecken.
Achso, ihr hattet zumindest ein Bungalow. Gut, ich dachte, ihr habt gezeltet.
Nein, Zelten ist für Amateure. Wir sind Pro.
Ja, aber eigentlich, wenn ihr so Pro seid und in Holland seid und campt, dann müsst ihr eigentlich eher einen Caravan dabei haben.
Ja, so Teamwohnwagen, der ist schon in Arbeit, habe ich gehört.
Vor allem, den müsst ihr dann schwarz-rot-gold streichen, wenn ihr nach Holland reinmacht. Das kommt richtig gut.
Ja, eigentlich wollten wir den schwarz mit roten Streifen, dann brauchen wir halt noch einen, der sich ein Iro rasiert.
Ja, stell dir mal vor, wie gut das ist, wenn du den Schwarz-Rot-Gold streichst und dann brauchst du dir nie Frühstückseier holen. Die kannst du einfach frühst direkt von dem Wohnwagen abkratzen.
Ja, und zum Event kann ich sagen, ich fand es sehr gut organisiert. Das Catering in der Halle, besonders die Cup-Nudeln, fand ich unter aller Kanone.
Wie immer.
Also, ja, die haben halt geschmeckt wie zähe Gummis. Das Gemüse war auch nicht besonders durch, also...
Von den Preisen mal ganz zu schweigen, ne? Aber das ist ja immer überall so. Ich weiß nicht, die machen da pauschal immer gleich Messepreis. Und noch ein bisschen mehr, kommt mir teilweise so vor.
Zumindest hatten die auch was anderes zu essen als Bohnen. Man erinnert sich an das Judge-Dinner.
Ja, das war auch nicht, das war auch, also so kulinarisch wäre Holland bei mir ein totaler Vollreinfall gewesen, wäre dann nicht noch der mächtige Montag gewesen, wo Robert, Daniel und ich dann noch durch quasi die Innenstadt so ein bisschen gezogen sind und da die verschiedensten holländischen Snacks probiert haben, die es da an den Imbissbuden gab. Also die haben uns dann wieder total überzeugt.
Ja, also die Imbissbuden im Nightlife von Amsterdam, die waren eigentlich ganz gut, als wir alle ankamen. Da haben wir uns erstmal gestärkt, haben dann halt ziemlich viele Frikandeln und Nuggets verputzt und das war ja, dann ganz okay.
Die Frikandeln sind verdammt lecker.
Bei den Side-Events lief es für mich auch ganz gut. Ich habe 2 Winamat gewonnen, habe die Matten mitgenommen, habe fast ein komplettes Set von den Promokarten ergattern können. Also ich kann mich nicht beschweren dafür, dass ich wiedermals mit Blackwing angetreten bin.
Ja, also zwei von den Mats ist schon ganz gut.
Also ich habe jetzt nur noch eine im Besitz. Die andere ist an meinen Teamkollegen Yummy Silver gegangen und die andere wird bei mir im Besitz bleiben. Auch wenn die gerade bei eBay wirklich enorme Summen erzielt, ich werde die behalten, weil das ist für mich ein kleines Highlight.
Das ist löblich, da bist du standfester als ich. Ansonsten wollt ihr noch hören, was ich an Amsterdam am meisten zu bemängeln habe?
Ja, natürlich.
In dieser ganzen komischen Stadt und vielleicht auch in ganz Holland gibt es keine Cocktailbar. Das war für Olli frustrierend, das war für mich frustrierend, das war sogar für den Herrn der Tauben frustrierend. Also für die, die es immer noch nicht gecheckt haben, der Herr der Tauben ist Video Day. Merkt euch das mal. Und ja, also die Holländer, außer halt Cannabis rauchen, Bier trinken, also ich glaube, wie gesagt, wie Robert schon so schön sagte, ein Cocktail in Amsterdam ist, du nimmst eine Flasche Heineken und eine Flasche Amstel und gießt die zusammen in ein großes Glas. Et voilà. Ein Amsterdamer Cocktail. Was anderes haben die dort echt nicht. Also ich hab noch nie eine Stadt gesehen und wir haben echt an allen Ecken abgesucht, wo die Standard-Cocktails nicht haben. Das war so mein größtes Minus an Amsterdam, was das ganze Wochenende auch gleich ein bisschen runtergezogen hat.
Martina, hast du Ähnliches erlebt?
In Sachen Cocktails war ich nicht unterwegs, aber was mir absolut nicht gefallen hat, waren die Parkgebühren. Denn 20 Euro pro Tag sind doch übel.
Im Ernst jetzt?
Ja.
Ach du. Oh.
Manchmal auch 22.
WZF? Boah. Okay.
Ja, das war ja schon damals, als wir 2008 bei der Europameisterschaft in Amsterdam waren. Da hatten wir ja schon mit enormen Parkgebühren zu kämpfen, falls du dich noch erinnern solltest.
Ja, und da haben wir noch was Billiges gefunden.
Nun gut, letztlich bleibt man zu sagen, dass die Weltmeisterschaft für alle ganz gut gelaufen ist. Martina, was kannst du uns denn noch so Spannendes aus dem Main Event erzählen?
Ja, also großartige Sachen sind dort nicht passiert. Insofern würde ich einfach mal sagen, was mir besonders gefallen hat oder was mich erstaunt hat. Das waren nämlich die Decks, die dort gespielt wurden. Denn neben dem zu erwartenden Doppelplant und Samurais hatten wir tatsächlich auch ein Morphing Jar Deckout und ein Drachendeck. Das hat mich sehr positiv überrascht, weil das doch noch ein bisschen für die Kreativität der Spieler.
Ja, das liegt vor allem daran, dass diese Decks so gut wie von der besonderen Bandliste für das Turnier nicht betroffen waren.
Das stimmt natürlich.
Witzig natürlich, dass es dann letztendlich die Feen gewonnen haben.
Mhm. Meines war auch nur ein Fee dabei.
Ist natürlich umso aussagekräftiger. Beziehungsweise, naja, gut, was heißt aussagekräftiger? Man muss halt immer wirklich bedenken, dass die ganzen TCG-Onlys nicht dabei sind.
Genau, wir hatten keinen Tengu, wir hatten keinen Tourguide.
Ja, das macht schon ganz schön viel aus.
Auf jeden Fall.
Letztendlich konnte sich halt Takeshi Ogawa am Ende durchsetzen und ist jetzt mit Japan der neue amtierende Weltmeister 2011 geworden. Das Finale ging relativ schnell vonstatten. Also er hat da ziemlich krasse OTKs hingelegt. Bis auf die letzte Runde. Die hat sich ein bisschen gezogen. Aber das Spiel war ganz nett anzusehen.
Ja, ist natürlich schade, wenn es wirklich so schnell ist. Aber ich habe gehört von den UK Nationals, die haben wohl tatsächlich das noch getoppt. Dort hat ein Riss-Samurai gegen irgendwas Pflanzenmäßiges gespielt und die haben wohl tatsächlich unter 10 Minuten das Ganze beendet.
Okay.
Naja, wenn man sich so schnell einigen kann, warum nicht?
Ja, ne?
Wobei ja Riss-Samurai generell ein gutes Setup gegen Plant hat. Zumindest wenn der Dimensionsriss Main gespielt wird, was ja bei einigen Samurai-Builds der Fall ist.
Das war wohl da der Fall.
Was hat er jetzt eigentlich bei der DS-WM gewonnen? Also Nationalität weiß ich ja, Südkorea, und was für ein Deck, weiß das einer?
Ich glaube, es war Dragunity.
Dragunity? Leon, was, du hast es genau gelesen, weißt du was?
Muss ich auch nochmal nachgucken. Aber ich glaube auch, dass es Dragunity war.
Na, ich denke mal, das Thema World Championship 2011 können wir abhaken und mit voller Vorfreude auf die nächste Weltmeisterschaft voraussehen, die dann nächstes Jahr sein wird. Und schauen, was dann gespielt wird. Kommen wir aber jetzt zu dem wohl interessanteren Thema für die Community. Wie einige Leute wissen, oder wie zum Beispiel der Großteil der Community weiß, ist ja jetzt die neue OCG-Bandlist veröffentlicht worden. Und ja, ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll, was ich gedacht habe, als ich die Bandlist gesehen habe. Also, es sind Änderungen drauf. Hätte ich nie gedacht, dass das so kommen würde. Wie war denn so für euch der erste Moment, als ihr die neue Liste gesehen habt?
Natürlich zuerst ist mir ins Auge gestochen der Black Luster Soldier, aus einem einfachen Grund, weil halt alle schon gleich drüber geredet haben, bevor ich überhaupt selber die Bandlist gesehen habe. Wurde ja im Vorfeld spekuliert, ich weiß nicht genau warum, achso, ja klar, das wurde spekuliert, weil er einen Reprint gekriegt hat. Muss ich trotzdem sagen, hätte ich nie gedacht.
Ja, der Spock ist ja auch auf Null gegangen, obwohl er einen Reprint hat.
Ja, genau, das könnte man halt so sagen, also das ist nicht immer unbedingt ein Zeichen. Okay, aber nun haben halt viele Leute recht behalten. Jetzt haben wir halt wieder da. Ich glaube nicht, dass er allzu lange mitspielen wird, weil nach einem halben Jahr wird er wahrscheinlich, also vermute ich mal, wieder gehen, weil, also,
naja, ich hoffe.
Das ist halt ein BLS, ne? Mhm. Für alle, die damals noch nicht gespielt haben, wo der noch aktuell war, also der ist schon ganz schön gut, ne? Ansonsten Fischburg weg, ja super. Jetzt mal ganz davon abgesehen, ob der jetzt vielleicht in Zukunft noch so wichtig gewesen wäre, nachdem der Formula wieder auch auf 1 ist, aber tendenziell ist die Karte einfach viel zu gut für so ein paar bestimmte ganz behinderte Kombos. Der Mindmaster, dass er verboten ist, auch super, weil der hat, sag ich mal, die Psys, also wenn Psys gespielt wurden, daraus immer nur ein ziemlich beschränktes Deck gemacht. Um nicht zu sagen, war halt viel zu gut für auch Kombos, die irgendwelche OTKs oder was weiß ich noch einleiten. Dass natürlich im Gegenzug der Emergency Teleport nicht irgendwie mal von seiner Limitierung runtergegangen ist, zumindest auf halb limitiert oder so, erschließt sich mir nicht ganz, aber okay. Tornade weg finde ich super im Ausgleich für Sturm, weil, und da können wir vielleicht gleich mal eine große Diskussion beginnen, weil das bis jetzt war wahrscheinlich alles relativ klar, aber Tornade und schwerer Sturm sind halt so ein Diskussionsthema. Ich finde ja, die Tornade, oder wenn man jetzt mal die drei großen Entsorger nehmen, Tornade, Sturm und Cold Wave, würde ich die Cold Wave ganz klar immer noch auch im jetzigen Format an Platz 1 sehen, aber tatsächlich Tornade vor Sturm. Weil ich würde halt sagen, Sturm verändert zwar die Art zu spielen, dass man jetzt wieder nicht mehr ganz so viel verdeckt setzt, aber tendenziell ist ein Sturm einfach leichter auszukontern als eine Tornade, wenn es wirklich um den OTK geht, für den die Karten ja eben hauptsächlich genutzt werden. Was sagt ihr da dazu?
Da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, weil ich will jetzt... Ja, es stimmt alles, was du gesagt hast. Zum Beispiel, dass du halt auskontern kannst. Ich sag jetzt mal bekannt wie Stardust Dragon und Starlight Road.
Die auf jeden Fall auch wieder eine wichtige Rolle spielen wird. Durch ja, die vielen also Massenzerstörer. Man bedenke nur noch Black Hole, TT, Mirror Force und der JD, der jetzt wieder auf 3 ist.
Ja.
No?
Ja, also würde ich dir in allen Thesen zustimmen.
Martina, was denkst du?
Ich denke, dass das Verbot von Trunan doch Sinn macht, wenn man den Rest der Liste anguckt. Denn wir haben da zum einen Ruf der Gejagten, der auf 2 geht, zum anderen Lichtschwerter, die auf 2 gehen. Das Ganze zusammen mit Tornade wäre doch schon sehr übertrieben.
Richtig, das kommt noch dazu. Das sind natürlich Kombos, die man nicht unterschätzen sollte. Auch wenn jetzt, sag ich mal, MST auf 3 gegangen ist. Noch zusätzlich. Was mich allerdings auch verwundert hat. Ich dachte eigentlich, wenn Sturm wiederkommt, dass sie den dann auch halb limitiert lassen. Aber naja, sei es drum.
Naja, also was sich mir nicht ganz erschließt, ist halt der Ban von Royal Oppression bzw. Unterdrückungsherrschaft.
Doch.
Wirklich nicht? Also, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber Oppression fand ich immer noch gut und schön, solange der nur eine Karte war für die Antidecks. Aber wo ist denn der Trend, sag ich mal, jetzt schon seit fast 2 Jahren hingegangen? Der wird ja nicht mehr eigentlich vornehmlich in Antidecks gespielt, sondern der wird random in irgendwelchen Decks gespielt, indem du erstmal deine ganze Spezialbeschwörung aufs Feld haust und dann wird er im Endeffekt nur noch zum Absichern genommen, damit der Gegner überhaupt nicht mehr ins Spiel kommt. Und wenn du jetzt wirklich mal bedenkst, jetzt sind noch die Exceeds dazugekommen, als eine weitere Art von Monstern, die nur per Spezialbeschwörung kommen kann. Und sowohl die, als auch die Synchros, als auch alle anderen Viecher, die irgendwie spezial kommen oder Karten, die halt irgendwas spezial beschwören, all das kannst du mit Oppression, mit einem Oppression nur komplett zerlegen. Also ganz im Ernst, ich bin echt froh, dass der weg ist.
Ja, lass mich meinen Gedankengang erstmal zu Ende bringen.
Ja, mach mal.
Bedenke, dass wir jetzt Heavy Storm auf 1 haben, plus 3 Mystical Space Typhoon. Ich denke, eine Royal Oppression, die wäre nicht so lange auf dem Feld, als dass sie so einen großen Schaden wie bisher anrichten könnte.
Oh, doch.
Ja, klar, wenn du was dagegen hast, sag ich mal, kann die Karte noch so mächtig sein, wenn du die entsprechende Antwort dagegen hast. Aber wenn du die Antwort halt nicht hast, ist der halt einfach, war halt immer so eine Karte, wo ich mir dachte, okay, jetzt ist das Spiel instant schon gelaufen, wenn du jetzt nicht in den nächsten 2 Runden irgendwas ziehst, was den kaputt macht.
Naja, zu den anderen Änderungen, Plant hat ganz schön abbekommen, wie ich finde, Samurai ebenfalls. Ich persönlich hätte das Smoke Signal nicht auf 1 gesetzt, sondern Six Samurai United auf 1.
Dann wäre das Deck komplett tot. Ich meine, es ist ja jetzt schon unheimlich geschwächt.
Ja, also das Problem bei den Samurai-Decks fand ich nicht immer, dass Shien auf dem Feld war, sondern dass sie innerhalb kürzester Zeit die Hand wieder komplett voll kriegen können.
Ja, aber nur, wenn sie noch im Game drin sind. Also Fakt ist ja, wenn Samurai erstmal direkt, sag ich mal, aus der Initiative in dem Game raus ist, hat er das sowieso fast immer instant verloren.
Ja, auf jeden Fall. Also bring die mal auf 1-2 Karten runter, die machen nichts mehr.
Ja, also... Das war ja sowieso schon immer die große Schwäche von Samurai, auch früher schon.
Ja, das erinnert mich ganz gut an das erste Winamat, was ich gespielt habe. Da konnte ich dem Samurai-Spieler auch sämtliche Karten aus dem Arm leiern, bis er letztendlich auf einem Shien und einem Book of Moon liegen geblieben ist. Er wollte seinen Shien schützen, als ich Puppet Plant abgeworfen habe mit Book of Moon. Das war quasi sein Untergang. Also wenn die halt low on card sind, dann ist meistens vorbei. Aber gehen wir jetzt wieder zurück auf die Änderungen ein. Wofür ich absolut kein Verständnis habe, ist, dass der Judgment Dragon auf 3 gegangen ist und der Black Luster Soldier auf 1. Also ich weiß halt nicht, wer bei Konami oder Shueisha für die Bandlist verantwortlich ist, aber ich glaube, dass da irgendwelche bewusstseinserweiternden Stoffe im Spiel sind, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist, weil in Anbetracht auf die kommende Booster-Edition Photon Shockwave, wo ja auch wieder ein enormer Light-Push drin ist, aka Photon Veil und Photonize, denke ich, das kann richtig übel enden.
Also ich denke schon, dass das bewusst gemacht worden ist. Ich meine, Lightlord haben keine Rolle mehr gespielt, wurden ja wirklich nicht mehr gespielt groß, beziehungsweise haben nichts mehr gewonnen und man wollte denen halt dadurch den Push geben. Ich sag mal, der Judgment Ring ist, finde ich, der kleinere Push gegenüber der Lumina. Aber was das Ganze halt jetzt, der Black Luster Soldier natürlich lässt es jetzt nicht mehr zu, dass man was anderes, sag ich mal, als Twilight spielt. Also man, wenn man jetzt Lightlords spielen will, dann sollte man Twilight spielen, ist ganz klar, um konkurrenzfähig zu bleiben. Was ich aber dann wirklich ein bisschen komisch fand, dass im selben Zug natürlich Tragödia und noch Necrogardner wieder auf 2 gehen. Das gibt dem Deck natürlich echt einen gehörigen Push, der, sag ich mal, auch jetzt auf den ersten Blick wieder so mächtig macht, dass es Tier 1 Deck werden könnte. Zumindest so lange, bis die neuen Dark Worlds kommen.
Mhm, auf jeden Fall.
Ja, ich denke auch, dass Tragödia auf 2 gesetzt wurde, aufgrund des fehlenden Fishbowl Blasters, damit die Monarch Decks eventuell einen kleinen weiteren Push haben, nachdem sie jetzt den Fishbowl haben abgenommen bekommen.
Das ist möglich, ja. Witzig finde ich natürlich noch im Zusammenhang mit den Lightswans, dass eins der großen Probleme von den Lightswans war natürlich bisher, dass sie im Gegensatz zu anderen Decks relativ wenig Zugriff auf Synchros haben. Die haben ja im Endeffekt immer nur den Seuchenverbreiten gehabt und seit neuestem die Glow-Up-Bulb. Jetzt natürlich haben die Axes, was natürlich ein Riesenpush ist, ne? Also besonders 2 Stufe 4 oder so aufs Feld zu kriegen, ist ja überhaupt kein Problem. Da hast du jetzt auch mal instant eine Schabe, die dich vor irgendwelchen gegnerischen Summons schützt. Gerade im Mirror ist das unendlich viel wert. Und ansonsten natürlich den Utopia, dass du auch mal, obwohl du, sag ich mal, was weiß ich, 2 Wolf auf dem Feld hast, aber drüben liegt halt was mit über 2-1, dass du auch da mal drüber kommst. Also das spricht natürlich alles sehr für die Lightlords.
Vor allen Dingen ist ja Utopia auch noch Honest-kompatibel.
Richtig, das halt auch noch, vor allem, oh mein Gott, ne, wenn du dir das auch mal vorstellst, der Black Luster Soldier ist ja auch Licht. Der mit dem Honest, Und vor allem noch mit Beckoning Light, ja, du hast jetzt mit Beckoning Light echt als Ziele den Black Luster Soldier und noch die 3 Judgments als Bossmonster, das ist, also, na, das wird ganz schön krass. Wieder. Also das wird, glaube ich, nochmal fast wie vor einem anderthalben Jahr, wo halt Lightlord schon mal so stark war, könnte ich mir vorstellen.
Naja, wenn du es richtig angehst, kannst du ja mit dem Blackluster jetzt schon einen ziemlich simplen OTK hinbauen. Der Gegner braucht halt 2 dicke Monster, du brauchst den Blackluster und ein Beckoning Light unten sowie Hornest auf der Hand.
Richtig.
Du greifst mit dem Blackluster an, schmeißt Hornest ab, aktivierst nach dem Angriff Beckoning Light, holst dir Hornest wieder auf die Hand, greifst das zweite Monster an, wirfst Honest wieder ab und ja.
Also ganz ehrlich, ich glaube, das Honest wiederholen brauchst du schon nicht mehr. Das wird meistens schon mit einem Honest reichen.
Ja, wir reden auch gerade von 2 Karten, die limitiert sind.
Richtig, also, aber ja gut, ne? Also mit den richtigen Shuffle-Techniken kriegst du das alles hin.
Ich war letztens mit den richtigen Shuffle-Techniken gewinne ich sofort, Exodia.
ich war letztens schon überrascht, wo wir auf der WM in dem Kino dort in der Mitte saßen und wo wir uns dann den Film angeguckt haben und da hat Yugi auch oder was Yusei einmal ganz auffällig mit seiner Hand so an seinen Karten lang geschuffelt und dann auf einmal hat er genau das gezogen, was er brauchte. Hab ich mir auch nur so gedacht, jetzt weiß ich, wo so einige Spieler ihre Tricks hernehmen. Echt vom König.
Ja, diese bösen Vorbilder aus der Serie.
Aber Peter, was du vorhin angesprochen hattest, du hattest ja kurz den Pflanzen, also die Pflanzendecks angesprochen, die halt den Debris, sag ich mal, jetzt auf 1 kassiert haben, die Lonefire auf 1 kassiert haben, den Formula auf 1 kassiert haben. Ich meine, gut, der Hyperlibrarian auf 1 tut jetzt nicht so weh, das ist immer noch ganz okay und war auch nachvollziehbar. Und auch noch den Pot, fast schon das, was am meisten weh tut, kassiert haben. Im Gegenzug haben sie natürlich einen Call dazugekriegt, der hilft jetzt, finde ich, nicht ganz so viel. Und das war's eigentlich schon. Was würdet ihr jetzt sagen? Also meine Vermutung ist ja fast, dass das Plant-Deck weiter vorne mitspielt, aber ich vermute fast ohne den Plant-Anteil, weswegen es kein Plant-Deck mehr ist. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die Grundpfeiler so weit bleiben und man jetzt eben verstärkt auf Junk-Synchron und Doppel-Warrior geht. Und das Ganze, sag ich mal, auf ein Chaos-Plant, halt nur denkt euch den Plant-Anteil jetzt weg, da drauf geht.
Ja, mich hat's auch was gewundert, dass der Junk nicht irgendwie limitiert worden ist. Das stimmt schon.
Ja, ist halt immer noch total gut, ne? Man kommt immer noch total einfach auf Stufe 5 über den Doppel und auch total einfach auf Stufe 9 mit einem Tengu, einem Junk-Synchron und halt den Doppel-Warrior, den man mit dem Junk-Synchron zurückholt. Super gut. Und 2 Tokens hinterlässt der Junk-Synchron halt immer noch. gerade Junk und Doppel sind Finsternis. Und sag ich mal, Ryko, der halt auch wieder ein perfektes Ziel für den Junk-Synchron ist, ist Licht. Den Effekt-Wailer hat man natürlich immer noch. Also man hat schon noch den Lichtanteil auch. Können wir vorstellen, dass das auch ein ziemlich gutes Deck bleibt. Oder wird, wie immer man will. Bei den Japanern wurde das ja schon mehrfach gespielt.
Mhm. Da könntest du richtig in der Annahme gehen, aber ich würde nicht so, wie soll ich das sagen? Man muss halt sehen, was die Zeit bringt und man muss testen und was mich halt an der Liste ein bisschen stört, ist ja, dass die Tornade gegangen ist, das finde ich gut, aber der Sturm hätte nicht dafür unbedingt kommen müssen. Also der hätte auch gerne wegbleiben können.
Echt, findest du? Das hat mich am meisten gefreut an der ganzen Liste.
Der Black Luster brauche ich nicht so viel zu sagen. Ja, wie Smoke auch schon gesagt hat, haben Plant und Samurai ordentlich kassiert. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Fabled durch den Pot ein bisschen kassiert hat.
Das auch, ja.
Ja.
Insgesamt auch, sag ich mal, das war vielleicht schon vorbereitend für das ganze Dark World-Thema. Das hat damit natürlich auch, sag ich mal, enorm an Stärke verloren.
Ja. Destiny Draw auf 2 freut mich.
Ja, mich auch.
Summoner Monk auf 2, da kann man auch schon ordentlich mit Müll treiben, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, das Instant ist, Exceed, ne?
Ja, richtig, da kann man wohl wirklich sagen, das ist den Exceeds geschuldet schon wieder.
Sonst finde ich alles in allem eigentlich ganz in Ordnung.
Jetzt muss ich mal kurz zwischenfragen, dieser Rescue Rabbit, der im nächsten Set kommt, ist der Stufe 4?
Ja, Tobias, der Rescue Rabbit ist Level 4, jedoch kann er halt nicht vom Deck spezial beschworen werden. Da hat Konami schon einmal sinnvoll mitgedacht.
Okay, sonst wären das ja instant sogar zwei Exceeds gewesen. Dann geht das ja schon mal. Aber um jetzt wirklich nochmal auf die Pflanzengeschichte zurückzukommen, sag ich mal, das ist ja jetzt schon ein recht diskussionswürdiger Punkt, den ich da angesprochen habe, wirklich die Pflanzen-Engine komplett zu kicken. Wie steht ihr denn da zu dem Gedanken? Oder denkt ihr, die lohnt sich noch? Also ich meinte damit wirklich alles zu kicken. Von der Spore bis hin zum Dandelion und halt auch wirklich die letzte Blossom und noch die Glow-Up-Bulb wirklich komplett, die restlichen vier Karten, die geblieben sind.
Naja, spiel noch zwei Tomaten, dann hast du noch ein paar Pflanzen, ne?
Die halt auch wieder mit den anderen Pflanzen nicht synergieren, sondern höchstens noch mit Doppel-Warrior oder so.
Genau. Ja, ich bin großer Fan von Mal der Rose, insofern werde ich einfach gucken, was für andere Pflanzen sich anbieten und das dann dementsprechend austauschen.
Ach so, ja gut, das ist natürlich auch...
Wird wahrscheinlich in der dritten Tomate dann resultieren.
Ja, ich kann da jetzt relativ wenig zu der Engine sagen. Ich habe so ein Deck in der Art bisher noch nicht gespielt. Alles, was keine Federn hat, da bin ich tierisch überfordert. Ja, aber es macht schon Sinn. Also,
du spielst ja dein Blackwing jetzt auch als Chaos-Variante noch.
Ja, mit ein paar Hidden Text, die ich dir ja schon geschickt habe. Also es wird auf jeden Fall interessant, was sich am Ende durchsetzen wird. Dass sich jetzt reine Twilight-Decks stark durchsetzen, glaube ich nicht. Ich glaube, es kommt wieder irgendein ziemlich starker Hybrid, mit dem bisher keiner gerechnet hat. Oder auch was komplett anderes. Also ich lehne mich da ein bisschen weit aus dem Fenster.
Na ja, gut, ich weiß jetzt nicht, inwiefern Gladi jetzt auch wieder eine Chance hat. Auch die profitieren ja von den Exis. Und auch die profitieren ja auch von einer der neuen Karten in Generation Force. Die da hieß...
Ich glaube, du meinst, ein Held lebt.
Jo, die wird ja, sag ich mal, jetzt als der neue Support für die Gladys gehandelt. Inwieweit die das jetzt wirklich einnehmen kann, die Rolle wird sich zeigen, weil gerade diese enormen Life-Points, die die Karte kostet, halte ich im nächsten Format für sehr problematisch. Ich glaube tatsächlich, dass das Lebenspunkte im nächsten Format wieder an Wichtigkeit zunehmen als Ressource.
Zumindest wenn man JD spielt.
Jo, ja, aber
das wird man wohl nicht im selben Deck.
Aber auch ansonsten, man kriegt halt doch jetzt öfter mal wieder irgendein großes Bossmonster vor die Nase gesetzt, weil es dann ganz, ganz plötzlich ganz viel Schaden drücken kann.
Mhm.
Dann frage ich euch jetzt mal, was werdet ihr denn unter der neuen Liste spielen, falls ihr das schon so spoilern wollt?
Ja, ich werde erstmal nichts Neues antauschen, sondern mit Monster Mash in Köln antreten und gucken, wie es sich schlägt.
Was ja gar keine schlechte Idee ist, weil gerade Monster Mash ist ja eins der Decks, würde ich sagen, die von der Liste profitieren. Zauberfallenentsorger interessieren dich nicht.
Jo.
Insofern ist dir das Endband von Sturm egal, dir ist die komplette Endlimitierung von Space Typhoon egal und der Black Luster Soldier ist ja nur eine Riesenbereicherung für dein Deck.
Ja, die eine Lone Fire, die ist was störend, aber das gleicht der Black Luster mehr als aus.
Würde ich auch sagen. Also, und ich weiß nicht, Tragödia ist doch, kann man bestimmt auch noch irgendwie da wieder einmal mehr reinschustern, oder? Oder
wurde da bin das ich auch sehr gespielt? Zuversichtlich. Das klappt gerade mit den Tomaten.
Also im Endeffekt vielleicht sogar, wenn man bedenkt, wie erfolgreich du teilweise das Monster Mash schon in ein paar letzten Turnieren dotiert hast, ja vielleicht wirklich jetzt langsam mal ein Geheimtipp, das Deck.
Werden sehen.
No?
Also ich kann nicht einschätzen, was die anderen wie spielen werden und wie erfolgreich das sein wird. Ich lasse mich da einfach überraschen.
An dieser Stelle nehmen wir jetzt erstmals in der Podcast-Geschichte vorab Abschied von einem Teilnehmer. Wir bedanken uns herzlich bei der Martina, dass sie heute als Gast bei uns war. Hoffe, sie hatte viel Spaß. Und an dieser Stelle darfst du jetzt noch jemanden grüßen.
Ich grüße Yami Silva, den ich jetzt abholen gehe.
So. Okay.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, war mal interessant. Danke, dass ihr mich mit reingeholt habt.
Können wir gerne nochmal wiederholen, denke ich mal, wenn sie es anbietet.
Irgendwann.
Gut.
Nicht demnächst.
Dann mach's gut, bevor der total durchgeweicht ist.
Ja, gut. Dann viel Spaß noch.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Okay, dann mache ich mal weiter mit den Decks, die ich jetzt als erstes testen werde. Ja, ich geb's zu, ich bin total unkreativ und langweilig, aber tatsächlich werde ich mir jetzt als erstes mal ein Twilight bauen. Wahrscheinlich relativ ähnlich zu dem, was mal French Twilight hieß. Oder ich glaube, so wurde das genannt, schon damals mit den Car Source Run und so, ne?
Ja, ja, das
und
war
den Tragödias. Ja, okay. Warum auch immer. Es hat einfach mal ein Franzose erfolgreich gespielt, oder?
Ja, es sind halt diese Namensgebungen, wo keiner weiß, warum die halt eben. Das ist genauso wie die afghanische Eröffnung, wo man bis heute nicht weiß, warum das so ist.
Okay, und ansonsten werde ich das tatsächlich mal probieren, so wie ich es halt vorhin gesagt habe, und den Schritt mal riskieren, einen Doppel-Warrior-Tengu-Plant ohne Plant-Anteil zu bauen. Natürlich mit, dafür aber mit Chaos-Anteil. Also quasi ein Doppel-Junk-Warrior-Chaos-Plant ohne Plant. Auch mit Tengu, weißt du Bescheid. Leon, was wirst du als erstes mal testen?
Ich versuche mir auch, so unkreativ wie ich bin, ein Twilight-Deck zu bauen. Ich weiß nicht, ob ich mein Gravekeeper gleich in die Tonne kloppen werde. Es gibt viele, die behaupten, dass Gravekeeper von der Liste profitiert hat, aber ich finde, das ist gar nicht so.
Ja, nee, ich würde auch sagen, also Gravekeeper ist auf jeden Fall ein Verlierer von der Liste.
Ja.
Ist schwierig zu sagen, wenn jetzt wirklich Chaos wieder mehr überwiegt, also dass man mit einer aktiven Necrovalley nichts entfernen kann, ist natürlich in dem Fall Verlierer, natürlich mit Heavy Storm und 3 MST,
ein
bisschen Verlierer. Da muss man sehen, vielleicht hat sich auch da nicht so viel verändert, aber ja, ich sehe schon deine Bedenken, ja.
Und sonst ein Cemetery Black Feather. Mal schauen. Also hatte ich ja eh schon in Planung und hat ja eigentlich nicht so viel mit der Liste zu tun.
Richtig. Hast halt einen Icarus-Angriff mehr wieder zur Verfügung, das war's im Prinzip.
Ja. Und Necrogunner eventuell.
Ja.
Ja, den zusätzlichen Icarus-Angriff kann ich mich selber als Blackwing-Spieler nicht für begeistern. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass jetzt aufgrund der enormen Massenzerstörung jetzt sowieso jeder Experte Starlight World Main spielen wird. Und da ist halt so ein dritter Icarus halt nicht so das Gelbe vom Ei, wenn ihr versteht.
Ja, das ist richtig. Die Karte wäre vorhin wahrscheinlich auch schon noch mit zu nennen gewesen. Ich meine, für den Fall jetzt, dass wirklich eben Blackwing und Dragoonity wieder weit vorne dabei sind.
Ja, ich denke mal, was ich spielen werde, ist kein Geheimnis. Ist halt Blackwing. Wobei ich aber noch ein paar andere Decks im Repertoire habe. Mit Photon Shockwave werde ich das Ojama OTK wieder aufbauen, aufgrund der Twilight Zone.
Okay.
Das Tech Genesis Deck ist auch noch in der Mache. Dann ist noch ein Fortune Lady Build am Start und ja, man wird sehen, wie sich halt die Liste jetzt auf das aktuelle Meta auswirkt. Also man weiß noch nicht, was man jetzt demnächst für Standard-Zeitdeck-Staples braucht.
Fortune
und so
Ladies
und so.
Hat der Felix Mazanke überraschend gut pilotiert auf den Winamat-Side-Events auf der WM, habe ich mitgekriegt. Weil da war ich ja Judge und ich habe immer mal gesehen, also ich glaube, gewonnen hat er keins, aber er war relativ oft tatsächlich im Finale.
Ja, und er hat es auch wirklich geschafft, das einzige andere Fortune Lady Deck bei den Side-Events im Mirror zu haben.
Und hat gewonnen?
Ja, das hat er gewonnen.
Nein, moin.
Aber meistens hat es bei ihm im Finale nicht mehr gereicht, also war schon schade dafür.
Hat mir leid getan, hätte ich ihm gegönnt.
Also bei so einem kreativen Deck ist es schon echt schade, wenn dann halt so im Finale Schluss ist.
Wollen wir mal noch kurz auf, sag ich mal, also in meinen Augen den kuriosesten Fakt auf der Bennett-List sprechen, und zwar den Primal Seed, die einzige Karte, wo ich direkt erstmal nachschauen musste, was sie eigentlich kann.
Das muss ich sagen, muss ich auch nachschauen.
Das ist ja im Endeffekt wirklich die Karte, wo man direkt, die man nur aktivieren kann, wenn man den Black Luster Soldier kontrolliert. Und wo man dann, was war es, zwei aus dem Spiel entfernte Karten von sich zurück auf die Hand nehmen kann.
Oh, das ist richtig.
Ja, ich kann mir jetzt noch nicht direkt genau vorstellen, warum. Weil ich sag mal, so eine Karte, die man nur direkt mit einer anderen Karte aktivieren kann, ist ja doch relativ, also was heißt relativ, total situationsabhängig. Wäre das jetzt wirklich nötig gewesen? Ich meine, ich finde es total lustig, aber was denkt ihr, wäre das jetzt direkt nötig gewesen?
Also ich denke nicht, dass Konami jetzt irgendwie aus Jux und Dollerei die Karte da drauf gesetzt hat. Ich denke mal, die hatten schon einen höheren Sinn dahinter. Weil wenn du den Black Luster schützen kannst und du hast halt die Primal Seed am Start, machst du halt kein Minus. Du kriegst eine Karte sogar plus wieder.
Ja, richtig. Also die Kombinationsfähigkeit ist natürlich total gewaltig. Gerade wenn du jetzt bedenkst, dass du für den Black Luster Soldier ja genau zwei Monster entfernst. Und wenn das jetzt meinetwegen im French Twilight tatsächlich der JD und meinetwegen noch ein Chaos Sorcerer ist, dann kann das schon was, wenn du die einfach mal so wiederholst und dann auch noch beschwören kannst. Aber hätte, wäre, wenn, das ist jetzt genauso wie wenn du sagst, oh, ich spiele jetzt eine Dark Magician Attack, wenn ich einen finsteren Magier liegen habe, weißt du? Also das, ich weiß es nicht, also jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, hätte die Karte denn überhaupt irgendjemand gespielt, wenn sie die komplett unangetastet gelassen hätten?
Nein. Also ich glaube nicht, dass ich die gespielt hätte, weil, wie ihr auch schon gesagt habt, weil die einfach zu situationsabhängig ist. Nehmen wir mal an, dein Black Luster wartet noch in deinem Deck oder ist schon verbraucht oder so.
Oder direkt, was weiß ich, du hast zwei von diesen Primal Seeds auf der Hand und freust dich so, yay, jetzt habe ich endlich den PLS gezogen, weißt du, so sammeln. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, die neue Regelung zu den Ignition-Effekten gilt. Oder weil jetzt sich die meisten Leute fragen, was, Ignition-Effekte, das, was viele fälschlicherweise Prioritätsregeländerungen nennen. Und dann so, der Gegner Bottomless Trap Hole. Und du denkst so, und jetzt? Na, also, ich weiß nicht, ne?
Ja, aber ich würde auch noch den Judge rufen, weil du gar keine zwei Primal Seeds spielst.
Ja, richtig, ich bin jetzt nur davon ausgegangen, wenn die nicht irgendwie eingeschränkt worden wäre.
Ach so, okay.
Jo. Ansonsten ist vielleicht noch interessant, unter den unlimitierten Karten taucht ja jetzt auch die Overload-Fusion auf, weil sie im Endeffekt nicht gespielt wurde, aber gerade in Zusammenhang mit dem Call of the Haunted, der jetzt auf 2 ist, könnte man es sich vielleicht tatsächlich mal wieder überlegen, auf Jinzo Returner zu spielen. Jinzo ist natürlich mit Call of the Haunted und diesen drei MSTs, die jetzt wieder da sind, total frech. Und Overload-Fusion ist natürlich eine super Finishing-Karte. Wäre vielleicht wirklich auch das mal wieder eine Überlegung wert, oder?
Ja, yeah, neue Deckidee.
Ja, das ist ja keine neue Deckidee.
Also, nein, ich meine für mich. Also,
für dich, okay. Jinzo Returner war vorher immer schon mal mein Geheimtipp, gerade jetzt eben durch die letzten Karten, die so erschienen sind, wie eben Abstimmen und dann dieser Fusionist da, mit dem du dir tatsächlich eben eine Overload-Fusion auf die Hand holen kannst oder eine Zukunftsfusion, wenn der weg halt auf den Friedhof geht, per, was war's, Synchro-Beschwörung? Ja, ich glaube Synchro-Beschwörung. Vielleicht hat das jetzt ja doch mal eine Chance, das Deck. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ist doch ein schöner Abschluss, oder? Um jetzt so langsam zum Ende zu kommen.
Ja, wenn man so auf die Uhr schaut, dann haben wir doch wieder einiges an Zeit verfressen. Dann denke ich mal, kommen wir jetzt zum Podcast-Vote, wa?
Jojo.
So, dieses Mal wollen wir von euch wissen, seid ihr mit den Änderungen der Bandlist einverstanden? beziehungsweise hat euch die Bandlist gut gefallen? Ich bedanke mich wieder mal herzlich bei meinen Co-Moderatoren, die mal wieder mit ihren Informationen und auch mit ihrer Kompetenz mir aus der Patsche geholfen haben.
Immer wieder gern.
Bitteschön.
Den Ablauf kennt ihr ja jetzt inzwischen schon. Ihr dürft Leute grüßen. Oi, angefangen oi, oi. Bei Tobias.
Oi. Also, passend zur WM grüße ich meine zwei deutschen Judges, die mit mir zusammen bei das Win-A-Mat-Side-Event mitgejudged haben. Das wäre zum einen der Felix Möller, aka Paladin, von allen liebevoll Pala genannt. Inoffiziell wurde mir sogar gesagt von seinen Eltern, aber das kann ich nicht bestätigen. Und zum anderen den Patrice Jaudas, aka Endgegner, der sogar mein Zimmermitbewohner war. Leon.
Ja, ich grüße mein Team. Also ich habe jetzt keine konkreten, also mein Team. Und alle, die mich kennen und mögen.
Wie immer grüße ich das Team Standalone, alle Leute, die mich kennen, alle Leute, die mich hassen. Und dieses Mal sogar zwei Leute explizit.
Nee, echt?
Das ja, das sind nämlich zwei nette Kollegen, die ich auf der WM kennengelernt habe, die mich anhand der Stimme erkannt haben, dass ich der Smoke aus dem Podcast bin.
Sehr geil.
Das wären unter anderem Shooting Star Parler und Ukasi 88. Also es war wirklich nett mit euch, Jungs.
Wie und ich richtig?
Da ich nicht weiß, ob ich das raussagen kann, lasse ich es erstmal bei den Nicknames. Es war wirklich nett mit euch und ich hoffe, man sieht sich demnächst auf einem der nächsten Turniere. Wir hoffen natürlich, ihr hattet wieder genauso viel Spaß wie wir und wurdet gut unterhalten, habt die ein oder andere Information mitgenommen. Viel Spaß, wann immer ihr auch den Podcast hört, ob es am Morgen ist, ob es am Abend ist, ob es in der Nacht ist. Wir bedanken uns und sagen jetzt kollektiv Tschüss. Ciao.
Tschüss.